Vielleicht weiß es der ein oder andere schon von euch, dass ich ein großer Fußballfan bin. Mittlerweile muss ich samstags leider oft arbeiten, deswegen kann ich nicht mehr regelmäßig die Bundesliga im Fernseher verfolgen. Aber früher war klar, Samstag von 18 bis 20 Uhr habe ich keine Zeit und bin nicht zu erreichen, Sportschau. Wisst ihr, was einem irgendwann auffällt, wenn man regelmäßig und jede Woche die Sportschau guckt? Die Werbung. Es gibt in der ganzen Woche auf keinem Sender so männerfixierte Werbung wie während der Bundesliga-Berichte. Autos, Rasierer, Werkzeug, Versicherung, Männerdeo und so weiter. Selbst wenn ich nicht wüsste, dass um diese Uhrzeit Sportschau läuft, allein durch die Werbung wäre mir klar, es läuft Fußball. Angenommen, ihr wüsstet nicht, dass wir heute Erntedankfest feiern. Ich weiß, anhand des Tisches ist das ziemlich schwierig, sich vorzustellen. Aber nehmen wir mal an, ihr wüsstet nicht, dass heute Erntedankfest ist. Spätestens, wenn ich wie jetzt den Predigttext vorlese, würdet ihr sagen, ach ja, klar, Erntedankfest. Ich lese den Predigttext aus 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 10. 2. Korinther 9, 6 bis 10. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. Dieser Text riecht förmlich nach Erntedank und zugegeben, es ist auch die vorgeschlagene Perikope für heute. Schaut man sich aber mal den Zusammenhang an, in dem diese Verse stehen, dann merkt man, dass Paulus hier eigentlich über etwas ganz anderes spricht. Es geht um Geld. Besser gesagt, es geht um die Kollekte. Paulus schreibt an die Korinther und fordert sie oder ermutigt sie dazu, die Kollekte zu geben, Geld zu geben. Und er nennt dann einige andere Gemeinden, die da ein gutes Beispiel geben können, die das schon jahrelang so tun und auch richtig viel Geld zusammentragen. Paulus ermutigt die Korinther mit diesen Worten dazu, Geld zu geben. Das ist der eigentliche Sinn dieser Worte. Wenn damals Kollekte gesammelt wurde, dann ist das nicht so wie heute bei uns, indem wir Kollekte für unsere eigenen Gemeinden sammeln, also für die eigenen Belangen und das, was anfällt, oder auch mal wie heute zum Beispiel für ein bestimmtes Projekt, das wir unterstützen wollen. So war Kollekte damals nicht. Kollekte wurde gesammelt für andere Gemeinden. Die Christen waren ja damals eine etwas kleinere Truppe, als wir es heute gerade in Europa sind. Sie wurden teilweise noch verfolgt, mussten sich teilweise verstecken, konnten keine öffentlichen Gottesdienste halten. Und deswegen war es ganz wichtig, dass sich die Gemeinden, die existiert haben, und die Christen, die damals gelebt haben, dass die sich gegenseitig unterstützen. Und dafür waren die Kollekten da, dass sich die Gemeinden, die etwas zu viel hatten oder die vielleicht auch abgeben konnten, dass die Gemeinden abgeben an die, die vielleicht zu wenig haben. Und das wird deutlich, wenn in dem Kapitel vorher, da spricht Paulus zu den Korinthern, nicht, dass die anderen gute Tage haben sollen und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Ganz praktisch, wer zu wenig hat, bekommt das Geld von dem, der zu viel hat. Erinnert teilweise sogar an eine gewisse politische, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So war das damals. Und wenn man dann jetzt nochmal mit diesem Hintergrund die Worte liest, die Paulus spricht, dann kommt man da vielleicht auf ganz andere Gedanken. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Wenn ihr als eure Gemeinde jetzt knausrig seid und nicht viel abgebt von dem, was ihr habt, dann dürft ihr auch nicht erwarten, dass ihr mal später viel von den anderen Gemeinden kommt, wenn es euch schlecht geht. So ist das Leben. Könnte man zumindest annehmen. Andererseits kommt dann doch der Gedanke, ist das nicht eigentlich dann eine Kollekte mit Hintergedanken? Ja, wir spenden gerne, aber wir wissen ja, wenn wir es tun, bekommen wir dann dafür was? Ist das nicht eigentlich ein Säen nur um zu ernten? Nur um irgendwann zu wissen, ich weiß, ich bekomme es auch? So in die Richtung, wenn wir genug säen, dann wird die Ernte umso größer. Ja, man könnte das meinen, dass es hier eigentlich in erster Linie darum geht, sich selbst abzusichern und nicht darum, den anderen Gemeinden zu helfen. Aber das Gute ist, dass der Text und dass Paulus mit diesem Vers nicht aufhört, sondern er geht weiter und spricht ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht im Unwillen, nicht im Zwang, im freien Willen, freiwillig. Und ein fröhlicher Geber sollt ihr sein. Und dieses fröhlich, das ist wirklich ganz wörtlich genommen. Das heißt wirklich so, es ist irgendwie kein Übersetzungsfehler oder irgendwie so, dass Luther dachte, das passt vielleicht ganz gut. Nein, dieses Wort heißt im Griechischen wirklich fröhlich, heiter, gelassen. Ein fröhlicher Geber sollt ihr sein. Wie sieht das aus und wie kann das aussehen? Freiwillig zu geben, ohne Hintergedanken. Ist da nicht die Gefahr da, dass man das Geld einfach zum Fenster rausschmeißt? Dass man durch die Straßen läuft und jedem, der irgendwie nach Geld fragt, na klar, hier, 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 kein Problem, ich hab's, fröhlicher Geber, juhu, juhu, bitteschön. Und irgendwann steht man doch selbst da und hat nichts mehr. Und klar, hofft man dann vielleicht, wie die Gemeinden, dass man was bekommt. Aber so kann es doch nicht sein. Dass man einfach das Geld zum Fenster rausschmeißt, allen gibt, die was gerade brauchen. Denn es gibt einfach zu viele Menschen, die wir auch kennen wahrscheinlich, die Geld brauchen, die es nötig haben. Und oft können wir eben nicht einfach sagen, hier hast du mal eine Mark oder Euro mittlerweile. Ja. So geht es also nicht. Das kann Paulus nicht mit fröhlichen Geber meinen. Einfach gedankenlos alles wegzugeben, was man hat. Was meint er aber dann? Sät im Segen. Im Segen säen. Und ich glaube, hier steckt der Knackpunkt des Textes. Segen. Was heißt das eigentlich, im Segen säen? Das griechische Wort für Segen heißt eulogia. Und das Interessante dabei ist, in eulogia, im Segen, steckt das Wort logia. Und logia heißt Kollekte. Die Kollekte steckt im Segen mit drin. Die Kollekte ist Teil des Segens. Ja, und wir kennen das vielleicht so, und Geldsegen zu haben. Ich habe einen Segen erfahren, wenn das Leute zu mir sagen, die keine Christen sind, dann weiß man eigentlich schon meistens, ja, wahrscheinlich hast du irgendwie Geld bekommen. Geldsegen. Kollekte ist ein Teil des Segens. Aber eulogia kommt eigentlich vom griechischen Wort eulogos. Und eulogos bedeutet, wörtlich übersetzt, gutes Wort. Segen ist mehr als nur Geld, auch wenn es vielleicht dazugehört. Nein, es ist mehr, ein gutes Wort. Und vielleicht kennt ihr den Begriff, für jemanden ein gutes Wort einlegen. Wenn ich für jemanden ein gutes Wort einlege, heißt das, dass ich auf seiner Seite stehe, dass ich ihn unterstütze, dass ich ihn aufbaue und dass ich für ihn einstehe. Das heißt, für jemanden ein gutes Wort einlegen. Für jemanden die Hand ins Feuer legen, sagt man auch. Und wenn wir davon reden, von Gottes Segen reden, dann heißt das, dass Gott uns unterstützt, dass Gott uns aufbaut, dass er für uns einsteht. Das gute Wort Gottes, das ist der Segen. Und das hat nicht nur mit Geld zu tun, das ist allumfassend, das ist ganzheitlich, das geht uns komplett an. Und das können wir immer wieder als gesamter Mensch in unserem Leben spüren. Gottes Segen ist nicht nur irgendein Teilbereich in unserem Leben oder ja, drückt sich nicht nur in unseren Worten aus, sondern es ist das, was uns all umfasst, was uns wirklich von oben bis unten, von der Kopfsohle, vom Kopfscheitel bis zur Fußsohle berührt und umgibt. Das ist Gottes Segen. Und wenn wir im Segen säen sollen und im Segen ernten, dann geht es nicht nur um Geld. Dann ist die Saat nicht nur das Geld, von der wir hier reden. Auch wenn es natürlich in diesem Moment um das Geld geht bei Paulus. Aber es geht um mehr. Es geht um all das, was wir sind und was wir haben. Es geht um die Arbeit, die wir aufwenden. Es geht um die Zeit, die wir sinnvoll nutzen oder auch nicht. Auf jeden Fall um die Zeit, die wir haben. Es geht um die Worte, die wir sprechen. Es geht um die Taten, die wir tun. Es geht um all das, was wir sind, wenn wir im Segen säen und im Segen ernten. Das heißt, all das, was wir tun, sollen wir tun als fröhliche Geber. Und ich finde, an dieser Stelle wird es schwierig. Jeder von euch kennt die Situation, dass er Dinge tut, die er eigentlich nicht so gerne machen würde. Vielleicht aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, naja gut, wenn es keiner macht, bevor alles den Bach runtergeht, dann mache ich es halt. Oder, ja, es gehört nun mal zu meinen Aufgaben, steht so in meinem Vertrag. Eigentlich macht es mir keinen Spaß und ich kann auch nicht fröhlich sein dabei. Aber was soll's, Schäfer hat es gesagt. Das gibt es und das ist auch normal. Und ich glaube, es wäre auch nicht richtig zu sagen, bitte tut nur das, was euch Spaß macht. Wenn jeder das nur tun würde, was ihm Spaß macht, dann sähe es ganz anders aus auf der Welt. So läuft es nicht, so geht es nicht. All das, was wir machen und tun, fröhlich dabei zu sein, das können wir doch nicht. Das können wir nicht machen. Gott aber kann machen. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Gott aber kann machen. Ein fröhlicher Geber ist nicht deswegen fröhlich, weil er gerade einen guten Tag hat. Er ist auch nicht deswegen fröhlich, weil er sich erhofft, dass aus dem Geben irgendwann ein Selbst wieder etwas bekommen wird. Ein fröhlicher Geber ist deswegen fröhlich, weil er von Gott so sehr im Überfluss beschenkt wird. Erst und nur durch Gottes Gnade können wir zu fröhlichen Gebern werden. Nicht dadurch, dass wir uns immer wieder sagen, wir sollen aber fröhlich sein, wenn wir was abgeben. Erst durch Gottes Gnade werden wir zu fröhlichen Gebern, zu Gebern, die nicht an eine Rückgabe denken, die nicht daran denken, dass sie irgendwas für ihre guten Taten wiederbekommen. Zu Gebern, die nicht das Gefühl haben, zum Geben verpflichtet zu sein. Ich als Christ, ja, das gehört zu meinen christlichen Aufgaben, zu meiner christlichen Pflicht, Menschen zu helfen. Nein, wir sollen uns nicht verpflichtet fühlen. Wir sollen aus reinem Herzen geben, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Gut, wenn es also so ist, dass Gottes Gnade dafür verantwortlich ist und sie die ursprüngliche Kraft ist, die uns zu fröhlichen Gebern werden lässt, dann kann man doch sagen, je mehr ein Mensch also gibt und auch sich selbst gibt, desto größer spiegelt sich die Gnade Gottes in seinem Leben. Könnte man sagen. Aber so ist es nicht. Je mehr ein Mensch gibt, desto größer ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit eines Burnouts. Aber das hat nicht unbedingt gleich was mit der Gnade Gottes zu tun. Der umgekehrte Weg geht nicht. Denn fröhlich zu geben, heißt nicht maßlos zu geben. Dann wäre es ein Geben um des Gebens willen. Nicht maßlos geben. Und das ist das, was dann in Vers 10 steht. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. Gott gibt uns Samen. Er stattet uns nicht mit einer riesigen Plantage aus, die wir bis ins Unermessliche abernten können, immer wieder. Und es wird nie weniger und wir haben bis an unser Ende des Lebens alles, was wir brauchen und können alles abgeben. Nein, er schenkt uns Samen, der noch wachsen und gedeihen muss. Und er schenkt uns nicht Samenkörner von nur einer Art, so dass wir alle das Gleiche sehen und ernten, immer wieder von vorn. Nein. Jeder von uns erhält seine eigene Art von Samen. Schaut euch um. Ihr erkennt es, wenn ihr eure Geschwister anseht. Gott hat jeden von uns mit eigenen Gaben ausgestattet. Mit Gaben, die ihn oder sie ausmachen. Mit Gaben, die dich zu dem machen, was du bist. Und mit diesen Gaben kannst du dich einbringen. Mit diesen Gaben kannst du Gott dienen. Diese, deine Gaben, kannst du im Segen säen und fröhlich geben. Gott kann Frucht daraus entstehen lassen. Und das tut er immer wieder. Wir müssen nur die Samen ausstreuen, die Gott uns geschenkt hat. Und es gibt niemanden, der mit leeren Händen dasteht. Gott hat auch dich mit Gaben ausgestattet, damit du sie im Segen einsetzen kannst. Vielleicht erkennst du noch nicht all das, was du hast. Oder versuchst es zu verstecken, weil du Leute kennst, die es doch viel besser können als du. Ja, es gibt immer Leute, die es besser können. Immer. Vielleicht gibt es einige, die Dinge am besten können und irgendwelche Weltrekorde im Hochsprung halten, aber es gibt immer Leute, die es besser können. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du auch Dinge kannst, dass Gott dich ausgestattet hat mit Gaben und dass du diese Gaben mit Freude und Fröhlichkeit einsetzen kannst. Und das fällt uns auch leicht. Viel leichter als Dinge, die wir nur mit Zwang annehmen, wo wir sagen, oh, das muss jetzt auch noch sein, aber was soll's, ich mach's halt. Die Dinge, die wir als Gaben haben, die uns leicht fallen, die machen uns auch Spaß und die setzen wir auch gerne ein. Hier auf dem Tisch stehen und liegen viele Früchte, die gut gewachsen und gedeihen sind. Wenn wir heute Erntedankfest feiern, dann dürfen wir uns daran erinnern, wo Gott die Samenkörner, die er uns geschenkt hat, schon zu Früchten hat wachsen und gedeihen lassen in unserem Leben. Wir dürfen uns daran erinnern, dass Gott uns in seiner Gnade im Überfluss beschenkt hat, damit wir in allen Dingen alle Zeit volle Genüge haben. Das ist eigentlich unvorstellbar und es passt vielleicht auch nicht immer mit der Realität zusammen. Und wir fühlen uns nicht immer so, als hätten wir überall, in alle Zeit, überall volle Genüge und noch mehr so, dass wir immer wieder geben können. Aber Gott tut das. Gott beschenkt uns immer wieder neu mit dem, was wir brauchen und darüber hinaus mit dem, was wir eigentlich nicht brauchen, was wir aber weitergeben können. Mit den Gaben, die wir haben, stattet er uns aus. Wir säen und wir dürfen ernten. Aber Gott ist es, der alles gedeihen lässt, auch in deinem Leben. Und dafür können wir ihm heute danken. Amen.